Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Christen glauben nicht an dogmatische Lehrsätze, auch nicht an die christliche Kirche oder an die Heilige Schrift, die Bibel. Christen glauben an den dreieinigen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, der den Heiligen Geist zu uns gesandt und seine Kirche in dieser Welt gegründet hat. Diesem Gott, der im apostolischen Glaubensbekenntnis beschrieben wird, diesem Gott vertrauen wir. Wir glauben ihm, wir glauben an ihn, wir beten zu ihm und wir hoffen auf ihn. Warum tun wir das? Was bewegt uns dazu? Glaube braucht Gründe. Glaube braucht einen tragfähigen Grund, damit er nicht bei jeder Erschütterung in sich zusammenfällt. Darum ist es sinnvoll, dem eigenen Glauben immer wieder auf den Grund zu gehen. Warum glaube ich? Oder allgemeiner formuliert, worauf gründet unser Glaube? Mit dieser Frage setze ich die Predigtreihe über das Johannesevangelium fort. Heute Johannes 4, die Verse 43 bis 54. Nachdem Jesus 2 Tage dort, nämlich in Samarien, geblieben war, verließ er die Gegend und ging weiter nach Galiläa. Er selbst hatte gesagt, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Und das war Galiläa. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Leute freundlich auf. Sie waren nämlich beim Passafest in Jerusalem gewesen und hatten alles gesehen, was er dort während der Feiertage getan hatte. In Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, komm doch nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, dein Sohn lebt. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe, und sie antworteten, gestern Mittag um 1 Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinschaft. Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war. Soweit dieser Text. Worauf gründet unser Glaube? Vier mögliche Gründe möchte ich nennen. Das erste, Glaube aus Verzweiflung. Dieser Vater ist verzweifelt. Dein Sohn stirbt, hatte ihm der Arzt erklärt. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Das ist schrecklich. Aber dann hört dieser Mann, dass Jesus aus Nazareth wieder in Kana sei. Dieser Rabbi, der neulich bei einer Hochzeit aus 6 Fässern Wasser 6 Fässer besten Wein gemacht hatte. Ich muss zu ihm, schießt es ihm durch den Kopf. Das ist meine letzte Chance. Kana liegt etwa 30 Kilometer Fußweg von Kapernaum entfernt. Da ist man also schon eine Weile unterwegs. Kaum ist er angekommen, platzt es aus ihm heraus: Komm nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Wenn die Not groß genug ist, fängt jeder an zu beten. Dann schreit jeder nach Gott. In den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs wurde gebetet, was das Zeug hält, weil die Menschen um ihr Leben fürchteten und um das ihrer Kinder. Not lehrt beten, sagt man immerhin. Wenn einer wenigstens in seiner Not zu Gott schreit, dann darf er mit seiner Hilfe rechnen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Doch Jesus erteilt diesem verzweifelten Mann, diesem verzweifelten Vater eine schroffe Abfuhr. Ihr alle, ihr glaubt mir ja doch nur, wenn und weil ihr Aufsehen erregende Wunder und Zeichen seht. Erstaunlich, dass Jesus diesem verzweifelten Mann so ablehnend begegnet. Warum hilft er ihm nicht? Macht er doch sonst auch. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass Jesus eben aus Samarien zurückgekehrt ist. Aus diesem aus jüdischer Sicht heidnischen Land. Ausgerechnet dort war ihm ein vertrauender Glaube begegnet, den er in ganz Israel nicht gefunden hat. Wir haben es gelesen in Johannes 4, 39 heißt es, viele Samariter an jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu bleiben und er verbrachte 2 Tage bei ihnen. Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte. Die Menschen glaubten aufgrund dessen, was Jesus gesagt hat, aufgrund seiner Worte. Die Juden dagegen wollten keine Worte hören, sondern Taten sehen, Zeichen und Wunder, mit denen Jesus sich auswies als der, der er sein wollte. Als Jesus 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt machte, mit 5 Broten und 2 Fischen. Da sind sie ihm alle hinterhergelaufen. Einem, der ihnen die Sorge ums tägliche Brot abnimmt, dem wollen sie gerne glauben. Aber dann sprach Jesus von Nachfolge, von Hingabe und Gehorsam. Und dann sind sie alle davongelaufen. Auch dieser Vater kam nur zu Jesus, weil er nicht mehr weiter wusste. Glaube aus Verzweiflung, das kann ein erster Schritt in die Beziehung zu Jesus sein. Aber der gibt sich mit einem solchen Glauben nicht zufrieden. Ein zweites. Glaube aus Erwartung. Dieser Vater lässt sich durch die scharfen Worte von Jesus nicht abweisen. Im Gegenteil, seine Beziehung zu Jesus, sein Verhältnis zu Jesus gewinnt eine neue Qualität. Eben noch hatte dieser befehlsgewohnte Beamte relativ forsch gedrängt: Komm schnell und hilf meinem Sohn, sonst ist es zu spät. Aber jetzt, in der Begegnung mit Jesus, spürt er, welche Kraft von ihm ausgeht. Er begreift, das ist nicht irgendein Wunderheiler, den ich mal eben nach Kapernaum zitieren kann. Jesus strahlt eine derartige Stärke aus. Eine Souveränität und eine Vollmacht, dass der aufgebrachte Vater plötzlich ganz ruhig wird. Die Angst sitzt ihm noch im Nacken. Seine Sorge ist ihm immer noch ins Gesicht geschrieben, aber in seine Verzweiflung mischt sich so etwas wie Hoffnung. Eine Hoffnung, die weder menschlich noch medizinisch begründet ist. Es gab dafür gar keinen Anlass. Aber Jesus ist eben auch mehr als ein Mensch oder ein Arzt. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Er hat das letzte Wort über unser Leben und über unser Sterben. In seiner Gegenwart findet unsere aufgescheuchte Seele Ruhe und Frieden. Bei Jesus entsteht eine Hoffnung, die alles Verstehen übersteigt. Als Jesus einmal einen Menschen von einem Dämon, von einem bösen Geist befreit hatte, allein durch sein Wort, heißt es, die Leute erschraken alle und sagten zueinander: Was für eine Wortgewalt! Mit Vollmacht und Kraft gibt er den bösen Geistern einen Befehl und sie fahren aus. Jesus war für diesen Mann zunächst nur ein Strohhalm gewesen, an den er sich in seiner Verzweiflung geklammert hat. Und in seiner Verzweiflung klammert sich man sich an alles, was irgendwo Halt verspricht. Er war ein Notnagel, an den er sich in seiner Verzweiflung gehängt hatte. Aber jetzt richtet sich der Vater mit einer konkreten Erwartung an Jesus. Herr, ich sehe, du hast Macht. Du kannst mir helfen und heilen. Komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Die Begegnung mit Jesus hatte den Glauben dieses Mannes verändert. Glaube aus Verzweiflung wird zu Glaube aus Erwartung. Werner de Boer, ein Ausleger, schreibt: Glaube ist eine lebendige Kraft, die durch viele Stufen hindurch in immer neuen Erfahrungen wächst und reift. Glauben ist ja kein einmaliger Akt, sondern ein lebenslanger Prozess. Und darum ist auch Glaube aus Erwartung nur ein Zwischenschritt. Das Dritte. Glaube aus Erfahrung. Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Der Arzt muss zum Kranken, ist doch klar. Wie soll er ihm sonst helfen oder ihn heilen? Doch Jesus erklärt dem Vater: Geh heim, dein Sohn lebt. Ich weiß nicht, was in dem Moment im Kopf dieses Vaters abgegangen ist. Was jetzt? Gerade eben habe ich neue Hoffnung geschöpft und du schickst mich weg? Wenn ich ohne dich heimgehe, kann ich meinen Sohn begraben und meine Hoffnung gleich mit. Aber mehr als sein Wort hat Jesus diesem Vater nicht zu geben. Mehr hat er uns auch nicht zu geben. Sein Wort muss genügen. Und es genügt. Weil es Gottes Wort ist, das hält, was es verspricht, garantiert. Wir versprechen auch manches und manches halten wir auch, aber manches eben auch nicht. Was Gott verspricht, hält er. Und niemand, keine Macht der Welt, bringt ihn davon ab. Denn Gottes Wort ist wahr und wahrhaftig. Es ist zuverlässig und unverbrüchlich. Mein Wort wirkt, was ich will, und es führt aus, was ich ihm auftrage. Jesaja 55, Vers 11. Selbst der Tod kapituliert, wenn Gott zum Leben ruft. Geh heim, dein Sohn lebt. Was hättest du getan? Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Aber der Mann weiß, was er tut. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und er ging heim. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, weil man Gott mehr vertrauen kann als den Menschen. Weil sein Wort wahr ist, felsenfest, unumstößlich. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott auch mehr gehorchen als dem eigenen Herzen. Und das ist nicht immer einfach. Dass hier in diesem Bericht nichts von inneren Kämpfen steht, heißt ja nicht, dass die nicht stattgefunden haben. Die eine Stimme schreit: Vergiss es. Du hast umsonst gehofft, dein Sohn ist längst tot. Die andere Stimme sagt: Glaub ihm, vertrau ihm, sein Wort ist wahr. Geh heim, dein Sohn lebt. Kennst du diese Stimmen auch, die so widersprüchlich sind? Sie können einen innerlich zerreißen. Dieser Mann geht heim, weil Jesus es sagt. Und er hat nicht mehr als dieses Wort: Dein Sohn lebt. Und dann geschieht das Wunder. Auf halbem Weg kommen ihm seine Leute entgegen und rufen ihm schon, weiß ich aus welcher Entfernung, zu: Dein Sohn lebt! Gestern Mittag um eins hat das Fieber aufgehört. Ich glaube, mittags um eins ist keine gute Zeit, damit Fieber aufhört. Aber das ist genau die Zeit, zu der Jesus diesem Vater gesagt hatte: Geh heim, dein Sohn lebt. Und jetzt zählt der Mann eins und eins zusammen und stellt fest, es ist genau das passiert, was Jesus gesagt hat. Sein Wort ist wahr. Und sein Wort hat die Macht und die Kraft, Dinge zu verändern, Kranke zu heilen, Tote ins Leben zu rufen. Es gibt für diese Kraft keine Grenzen. Das ist anders als bei unserem Wort. Wenn ich zu meinem Hund sage, komm her oder lass es bleiben, dann kommt er oder lässt es bleiben. Bei Gott ist das anders. Was er sagt, geschieht. Und dann können wir daran zweifeln, klar. Wir können sagen, ja, weiß nicht. Das ändert aber an der Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes nichts. Was für eine Erfahrung, die dieser Mann, dieser Vater da macht. Und nicht nur der Vater, auch der Sohn und alle, die zu diesem Haus gehören, sind überwältigt und kommen zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinschaft. Sie freuen sich nicht nur darüber, dass der Sohn lebt und dann ist die Sache abgehakt. Manchmal machen wir das so. Wir bitten Gott um etwas, vielleicht haben wir es auch schon wieder vergessen und dann passiert etwas, und dann freuen wir uns und dann ist es abgehakt. Und vielleicht war es dann Zufall oder sonst was. Bei diesen Menschen bewegt das was. Sie kommen zum Glauben, es stärkt ihren Glauben an Jesus Christus. Sie bringen das, was geschehen ist, mit dem, der es getan hat, in Verbindung. Und darum geht es. Deshalb spricht Johannes nicht von Wundern, sondern von Zeichen. Die Zeichen, die Jesus tut, sind nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist er, der hinter diesen Zeichen steht. Und dieses Wunder, dieses Zeichen dient dazu, auf ihn hinzuweisen. Und wer beim Zeichen stehen bleibt, hat das Wesentliche verpasst. Auch wenn dieser Sohn gesund wird. Wenn sie Jesus darin nicht erkennen, haben sie das Wesentliche verpasst. Denn das Wesentliche ist der Glaube an Jesus. Dieser Sohn wird wieder krank werden und irgendwann wird auch er sterben. Aber Jesus bleibt ewig. Das ist der Unterschied. Menschen kommen zum Glauben an Jesus, weil sie etwas mit Gott erleben. Glaube aus Erfahrung. Nun erleben wir nicht immer derart gewaltige Wunder wie diese Heilung. Aber wer mit offenen Augen durchs Leben geht, stellt fest, dass Gott heute noch wirkt in dieser Welt und in unserem Leben, dass er eingreift, Gebete hört und Dinge verändert. Seine Macht ist ungebrochen. So weit, so gut. Glaube aus Erfahrung, wenn dann nicht dieser unbequeme Satz von Jesus wäre, der uns ja auch gilt: Wenn ihr nicht Wunder und gewaltige Taten seht, glaubt ihr nicht. Wenn so gar nichts passiert, man den Eindruck hat, dass Gott nicht hört, da knickt der Glaube schon mal ein. Und deshalb braucht unser Glaube einen weiteren Grund. Glaube aus Beziehung. Der Hebräerbrief Schreiber des Hebräerbriefs schreibt in Kapitel 13, Vers 1, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein solcher Glaube, der festhält an dem, was man hofft und der nicht zweifelt an dem, was nicht zu sehen ist, ein solcher Glaube trägt, was auch passiert. Er entsteht aus der Beziehung zu Jesus Christus. Und er wächst durch Siege und Niederlagen, durch Zeiten voller Freude, Erfüllung und Zuversicht, aber eben auch durch Zeiten des Fragens und des Zweifelns und der Ungewissheit. Freut euch, wenn euer Glaube angefochten wird, erklärt Jakobus, denn so festigt er sich und wächst. Glaube wächst auch durch Zweifel. Zweifel sind nichts Schlimmes. Zweifel sind normal. Wir sind Menschen und deshalb zweifeln wir immer. Wir werden diesen Zustand auch nicht überwinden. Aber das ist nicht schlimm, denn Zweifel festigen unseren Glauben. Einen solchen Glauben aus Beziehung kann man nicht machen. Man kann ihn auch nicht konservieren. Ich kann auch nicht mal sagen, dass ich einen solchen Glauben habe. Er hat höchstens mich. Ein solcher Glaube ist ein Geschenk des Vaters im Himmel an seine Kinder, die vertrauensvoll an seiner Hand durchs Leben gehen. Dieser Glaube war mir neulich abhanden gekommen. Das passiert schon mal, auch einem Pastor. Ich hatte Gott irgendwie aus dem Blick verloren. Anderes hatte seinen Platz in meinem Herzen eingenommen. Und das merkt man nicht immer gleich. Denn äußerlich läuft ja alles weiter wie gewohnt. Aber innerlich fängt man an zu vertrocknen. Und irgendwann ist der geistliche Tank leer und der Glaube wird anstrengend und er erstarrt zu irgendeiner toten Form. Das ist ernüchternd. Aber es ist nicht tragisch, denn Gott lädt uns ein, in die Beziehung zu ihm wieder neu zurückzukehren. Und dann lebt auch unser Glaube wieder auf. Wenn Gott ins Leben ruft, lebt auch ein toter Glaube wieder auf. Er wird gestärkt und er wächst und er bekommt einen guten Grund. Tragisch ist es nur, wenn wir eine solche Entwicklung ignorieren und uns damit abfinden. Mich hat eines Morgens ein Bibelvers, der Lehrtext an diesem Morgen war, wieder in die Spur gebracht. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird sich an den einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wobei Mammon jetzt hier nicht unbedingt Geld bedeuten muss, sondern eben das, woran ich mein Herz hänge und Gott dafür vernachlässige. Ich frage jetzt mal ganz persönlich, wie lebendig ist deine Beziehung zu Gott? Wann findest du Zeit, um mit Gott in Ruhe zu reden? Wie oft liest du Bibel und hörst Gottes Wort? Welche Bedeutung hat für dich die Gemeinde, die Gemeinschaft der Glaubenden? Welchen Grund hat dein Glaube? Glaube aus Beziehung ist der einzige Glaube, der wirklich trägt im Leben und im Sterben. bemühen wir uns darum und lassen wir uns diesen Glauben von Gott schenken. Gott segne uns dabei. Amen.